Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. I've been a systems engineer, systems administrator, senior advisor for the Central Intelligence Agency, solutions consultant and telecommunications information systems officer.
Ein Jahr ist das Video alt, mit dem der NSA-Whistleblower Edward Snowden aus seiner Geheimdienstarbeit als Systemadministrator, Berater und Analyst ausstieg und an die Öffentlichkeit trat.
Ja, und ein Jahr ist es her, dass die ersten oder der erste Bericht über die Snowden-Leaks veröffentlicht wurde und uns klar wurde, wir werden überwacht.
In diesem Jahr ist viel passiert und viel nicht passiert. Und beides wird uns heute beschäftigen. In der nächsten Stunde hier bei Breitband mit Markus Richter.
Und Vera Linz, herzlich willkommen. Wir wollen über die Echtheit der Snowden-Dokumente sprechen, die jetzt nach einem Jahr immer noch angezweifelt wird, und machen eine Reise in die Geschichte der Überwachung.
Wir haben außerdem mit dem Mann gesprochen, der für die Veröffentlichung der Snowden-Leaks maßgeblich mitverantwortlich ist. Der Journalist Glenn Greenwald hat uns erzählt, wie er die Reaktion aus Politik und Bevölkerung bewertet und wie sich Journalismus im Snowden-Zeitalter ändert.
Ja, und wenn sich heute auch alles um die Snowden-Leaks dreht, gibt es dennoch Netzmusik, und den Beginn machen wir mit T-Bird and the Breaks aus Austin, die dem Soul und Funk der 1960er Jahre verpflichtet sind.
Und das herausstechendste Merkmal der Band ist eine bestens ausgestattete Blechbläserabteilung, die vor allem live für ordentlich Druck sorgt. Zum Beispiel auch bei Is There Any Love Out of the Rain.
Is there any love in this world? Is there any love in this world? Is there any love?
Breitband Topic.
Am 5. Juni 2013, also Donnerstag vor einem Jahr, veröffentlichte der Journalist Glenn Greenwald im Guardian den ersten Artikel, der auf den Snowden-Leaks basierte. Darin ging es um die Zusammenarbeit des US-amerikanischen Telekom-Anbieters Verizon mit den Regierungsbehörden.
Die Bombe platzte dann einen Tag später, als die Details des PRISM-Programms veröffentlicht wurden. Die US-Regierung, so konnte man lesen, hat Zugang zu Videos, Fotos, E-Mails, Dokumenten, Kontaktdaten, eigentlich zu allem, was wir online so treiben.
Ja, und das war erst der Anfang. Fast wöchentlich kommen seitdem neue Informationen ans Licht und das mittlerweile nicht mehr nur aus den Snowden-Leaks selbst. In dieser Woche hat Vodafone zum Beispiel Informationen darüber veröffentlicht, inwieweit die Firma in verschiedenen Überwachungsschnittstellen für Datenverkehr und Telefonate bereitstellen muss. Das reicht hin bis zur Live-Überwachung.
Und seitdem, seit einem Jahr, wird natürlich heftig über die weltweite Überwachung diskutiert. Die Frage, was haben die Enthüllung Snowdens und der Rummel um seine Person verändert? Welche Reaktionen gibt es nach einem Jahr in Politik, Öffentlichkeit und Medien? Miriam Sanderbatt mit einer Bestandsaufnahme.
Tu was, tu was, tu was.
Donnerstagmorgen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Etwa 30 Demonstranten haben sich zusammengefunden. Sie sind wütend.
Ein Jahr ist es jetzt her, seitdem die ersten Enthüllungen die Öffentlichkeit erreicht haben. Vor einem Jahr hat Edward Snowden an Journalisten eine riesige Anzahl an Dokumenten übergeben und damit eine Frage beantwortet.
Die Frage, auf die Netzaktivist Markus Beckedahl anspielt, ist simpel. Werden wir überwacht? Ein Jahr nach den Snowden-Leaks ist die Antwort deutlicher denn je. Ja, weltweit wird täglich abgehört und mitgelesen, in nach wie vor unvorstellbaren Ausmaßen. Doch was sind die Konsequenzen? Wie hat Edward Snowden in den letzten 365 Tagen unser Verhalten verändert?
Amerika, die große Macht, irgendwie spioniert jetzt alle Leute aus und auf Facebook ist keiner mehr sicher und die ganzen Daten. Also ich mache mir da nicht so viel Panik. NSA, ja gut, ich verstehe das auch alles irgendwie gar nicht und ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen.
Die Reaktionen der Menschen pendeln zwischen Sorglosigkeit und Ohnmacht.
Dann finde ich, sollte die Regierung da was machen. Da kann ich als Einzelner jetzt nicht so wirklich was gegen machen.
Durch sein eigenes Verhalten kann man sich schon wehren oder das zumindest probieren.
Selbst gegen die weltweite Überwachung anzukämpfen, ist unmöglich ohne Unterstützung seitens der Politik. Die Bundesregierung zeigt sich empört, will den Partner USA aber nicht verärgern.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Die Bundesregierung nimmt diese Berichte sehr ernst und sie nimmt sie genau deswegen ernst, weil sie sich dem Schutz der Interessen der Bürger verpflichtet fühlt.
Und ginge es nach dem damaligen Kanzleramtschef Pofalla, würden wir heute gar nicht mehr über die NSA diskutieren.
Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch.
Vom Spionagenetzwerk Echelon bis zum Datenfilter im Cloud Computing. Dass Geheimdienste weltweit überwachen, war nie ein Geheimnis. Edward Snowden hat uns aufgezeigt, wie weit die Arme der Datenkraken reichen. Seine Rolle als Whistleblower bleibt jedoch umstritten. Während vor allem Regierungspolitiker sich skeptisch zeigen, wird er in den Medien bewundert. Der investigative Journalist John Götz traf ihn in Moskau.
Ich glaube, dass eigentlich langfristig Edward Snowden mehr geschafft hat, um Deutschland und die USA zusammenzubringen, als was die NSA mag.
Doch vorerst scheint die transatlantische Freundschaft gestört. RBB-Journalist Reinhard Borgmann.
Edward Snowden, ob er nun tatsächlich Held oder Verräter ist, eines hat er ganz sicher erreicht. In demokratischen Ländern sehen sich die Geheimdienste einem verstärkten Legitimationsdruck ausgesetzt.
Diesen Legitimationsdruck wollen auch die Demonstranten vorm Bundeskanzleramt ausüben. Am ersten Jahrestag der Snowden-Enthüllung sind es nur noch wenige. Doch sie fordern von der Politik ein deutlicheres Handeln.
Guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Wir fordern Sie auf, endlich was zu tun. Tu was, tu was, tu was.
Miriam Sanderbart über die Welt nach einem Jahr Snowden-Leaks. Gleich gibt es hier bei Breitband das Interview mit dem Journalisten Glenn Greenwald, der maßgeblich für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Informationen aus dem NSA-Skandal verantwortlich ist.
Vorher noch Musik von Kitty, die auf ihrem YouTube-Kanal eine seltsame Mischung aus super niedlichem Glitzerkram und Rap präsentiert. Von ihrer neuen EP Impatience hören wir Be Right Back oder kurz BRB.
Spats in the back and forth, but I tussles and nothing more than my packing for.
Mit dem NSA-Skandal sind vor allem zwei Namen verbunden. Einerseits der des Whistleblowers Edward Snowden natürlich und andererseits der von Glenn Greenwald.
Der Journalist war der wichtigste Ansprechpartner für Edward Snowden und hat die Aufarbeitung der Dokumente und die Veröffentlichung der daraus resultierenden Ergebnisse ja maßgeblich vorangetrieben.
Mittlerweile hat er neben seiner Arbeit an den Leaks eine durch den eBay-Gründer Pierre Omidyar finanzierte journalistische Plattform gegründet, The Intercept, ein Buch über die Ereignisse geschrieben und auch noch dazu passende Filmrechte ausgehandelt.
Außerdem hält er immer wieder Vorträge und fordert mehr Aktivismus gegen Überwachung. Wir haben den Journalisten zu einem Gespräch über den NSA-Skandal und seine Konsequenzen getroffen.
Ja, politische Konsequenzen bleiben in Deutschland ja weitgehend aus. Nicht mal Edward Snowden will man als Zeugen hier in Deutschland befragen.
Die Beziehungen zu den USA scheinen viel wichtiger zu sein als die Aktivitäten, die die NSA in Deutschland verübt hat. Wir wollten von Glenn Greenwald deshalb unter anderem wissen, ob es in anderen Ländern noch andere Reaktionen der Politik geben kann, als diese hierzulande vorherrschende Kapitulation vor dem großen Bruder USA.
You know, I'm always amazed at the willingness of German politicians, leading German politicians, to completely sacrifice their own dignity in public.
Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie einfach führende deutsche Politiker bereit sind, ihre Würde zu opfern. Sie machen sehr klar, dass sie sich von den Vereinigten Staaten diktieren lassen, was sie tun können und was nicht, und dass sie die USA auf keinen Fall verärgern wollen. Die Idee eines souveränen Staates ist, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft. Wenn man sich vorstellt, dass Edward Snowden seine Freiheit riskiert und so viel geopfert hat, um die Rechte der Deutschen und ihrer höchsten politischen Institutionen zu verteidigen, und dann sieht, wie Deutschland völlig unwillig ist, für ihn auch nur das kleinste Risiko auf sich zu nehmen, dann ist das wirklich verblüffend und beschämend. Was könnten die USA Deutschland denn antun, dass sie bereit sind, der ganzen Welt zu ihrer Unterwürfigkeit vorzuführen? In Brasilien und einigen anderen Ländern gibt es da eine echte Debatte. Die Brasilianer sind ein interessanter Fall, denn sie haben den amerikanischen Imperialismus selbst erlebt. Dort ist es zur nationalen Priorität geworden, die eigene Unabhängigkeit zu demonstrieren. Bald stehen in Brasilien Wahlen an, und für die Regierung könnte es durchaus Vorteile haben, wenn sie Edward Snowden Asyl anbietet. Es gibt Druck in dieser Richtung und das könnte durchaus passieren. Aber im Moment ist er in Russland, wo er wahrscheinlich noch ein weiteres Jahr bleiben kann. Also ist er im Moment wenigstens sicher.
Wenn man hier in Deutschland mit Freunden spricht, hat man oft das Gefühl, dass sich nicht so viel verändert hat. Also kaum jemand verschlüsselt seine E-Mails zum Beispiel. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit etwas verändert hat?
Ich glaube, es hat sich enorm was verändert. Und dafür finden sich alle möglichen Belege. Es gibt Umfragedaten aus den USA, die sind bemerkenswert und zeigen radikale Veränderungen in der Art, wie Menschen über das Thema denken. Das Verhalten privater Unternehmen ist ein guter Indikator dafür, wie stark sich die Haltung der Öffentlichkeit verändert hat. Einige deutsche Firmen machen das Thema zum Zentrum ihrer Marketingkampagnen, indem sie sagen, meidet Facebook, Google und Skype, weil sie eure Daten der NSA geben. Das werden wir nicht machen. Und sie glauben, dass das funktioniert, weil die Leute durch die Enthüllungen jetzt viel besorgter um ihre Privatsphäre sind als früher. Technologiefirmen aus den USA wie Facebook und Google haben Panik vor den möglichen Folgen, die die Überwachung auf ihre Fähigkeit haben könnte, Nutzer zu gewinnen. Wieso würde irgendjemand auf der Welt die Dienste amerikanischer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn sie so enge Beziehungen mit der NSA unterhalten? Was die Verschlüsselung angeht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, vor einem Jahr habe nicht nur ich keine Verschlüsselung benutzt. Alle Reporter, die bei mir anfragten, ob sie Edward Snowden sprechen könnten, erklärten mir, dass sie keine Ahnung hätten, was Verschlüsselung ist und wie man sie benutzt. Ein Jahr später gibt es keine Journalisten, Anwälte oder andere auf Diskretion bedachte Personen, die mir E-Mails ohne Verschlüsselung schicken. Das benutzt jetzt jeder in diesem Bereich. Was passieren wird, denke ich, ist, dass Technologiefirmen anfangen, Programme zu schaffen, die die Verschlüsselung für normale Nutzer deutlich vereinfachen. Für die meisten ist das immer noch zu kompliziert. Damit wird Verschlüsselung zur Grundeinstellung unserer Kommunikation, was einen gewaltigen Wandel darstellt und es jeder Regierung viel, viel schwerer machen wird, ins Internet einzudringen.
Vielleicht gilt das, was Sie gerade gesagt haben, aber nur für Spezialisten wie uns. In einer Talksendung, die ich gerade moderiert habe, haben viele Hörer gesagt, es ist uns egal oder wir fühlen uns sogar sicherer, wenn wir überwacht werden. Was sagen Sie solchen Leuten?
There's always going to be a percentage of the population that doesn't care about injustices or abuses of power.
Es wird immer einen Anteil der Bevölkerung geben, dem Unrecht und Machtmissbrauch egal sind. Als Mubarak noch regierte, gab es Ägypter, die völlig zufrieden mit seinem diktatorischen Regime waren. Sie wollten keine Gefahr für die Machthaber darstellen. Demokratie war ihnen nicht wichtig. In jeder machtgeprägten Kultur gibt es dieses Angebot, das besagt, wenn du uns nicht herausforderst und bedrohst, dann lassen wir dich auch in Ruhe. Und es wird immer Bürger geben, die dieses Angebot akzeptieren. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen instinktiv verstehen, worin der Wert von Privatsphäre liegt. Auch die Leute, die bei ihrer Sendung angerufen haben, schützen ihre E-Mails und sozialen Netzwerke mit Passwörtern und haben ein Schloss an ihrer Badezimmertür. Jedem, der mir so etwas im letzten Jahr gesagt hat, habe ich geantwortet, okay, wenn dir deine Privatsphäre egal ist und du nichts zu verstecken hast, dann kannst du mir ja alle Passwörter zu deinen E-Mail-Accounts schicken und mich darin lesen lassen. Und ich veröffentliche das dann, wenn ich Lust habe. Niemand hat mein Angebot angenommen, weil wir alle wissen, dass Privatsphäre ein entscheidender Aspekt dessen ist, was uns als Menschen auszeichnet.
Sie veröffentlichen die Informationen scheibchenweise, Stück für Stück. Wann werden wir alles wissen?
Well, when our source came to us, he had a very clear idea about how he wanted this reporting to be done.
Als unser Informant auf uns zukam, hatte er eine sehr klare Vorstellung davon, wie die Berichterstattung ablaufen sollte. Er wollte nicht, dass die Informationen einfach so in einem Rutsch ins Internet hochgeladen würden. Das hätte er auch selbst tun können, ohne mich nach Hongkong zu holen. Er wollte, dass Journalisten aus etablierten Medienhäusern die Dokumente sorgfältig durcharbeiten und daraus die auswählen, die man auf verantwortliche Weise veröffentlichen kann. Und dann Geschichte für Geschichte darüber berichten. Das war der Rahmen, auf den wir uns mit Snowden einigten. Ich glaube, dass das Bild, das wir von der NSA zeichnen konnten, von großer Bedeutung ist. Es ist jetzt fast vollständig. Ein paar wichtige Geschichten fehlen noch, aber wir arbeiten daran, so schnell es geht, über sie zu berichten.
Wann haben Sie entschieden, eine eigene Plattform einzurichten, also ein Geschäft aus investigativem Journalismus zu machen?
You know, right now, one of the things that's exciting about journalism is that the Internet enables people to.
Eines der spannenden Dinge am Journalismus ist gerade, dass das Internet den Menschen die Möglichkeit gibt, ihr eigenes Blog oder eine Webseite zu starten und journalistisch komplett unabhängig zu arbeiten. Man kann schreiben, was und wie man möchte. Das Problem ist dabei oft nur, dass einem für längere investigative Arbeit oft die Ressourcen fehlen. Um sich Faktenchecker, Redakteure, Anwälte, Technologie und Reisen leisten zu können, braucht man ein Budget. Dort, wo es diese Ressourcen gibt, in den großen Medienunternehmen, ist man dagegen journalistisch nicht unabhängig. Dort wird einem vorgeschrieben, wie und was man zu schreiben hat. Wir wollen das Beste beider Welten zusammenführen, indem wir ein Medium schaffen, das Journalisten ermutigt, unabhängig zu arbeiten und zu berichten, ihrer Leidenschaft zu folgen und mit ihrer eigenen Stimme zu sprechen, ohne dass jemand eingreift. Gleichzeitig wird die Plattform eine finanziell sehr gut ausgestattete Institution sein, sodass alle Ressourcen da sind. Das bestärkt den unabhängigen Journalismus.
Sie haben ein Buch über Snowden veröffentlicht, vielleicht wird es auch einen Film geben, aber die Erzählung der Snowden-Geschichte könnte bald vorbei sein. Was wird dann passieren? Wird Überwachung immer noch ein Thema sein?
Einer
der Gründe, wieso ich einen Film machen wollte, für den Sony übrigens die Rechte erworben hat, und warum ich das Buch geschrieben und berichtet habe, ist sicherzustellen, dass die Debatte weitergeht und sich Menschen in der ganzen Welt dafür interessieren. Mit Filmen und Büchern erreicht man auch die vielen Leute, die keine politischen Artikel im Internet lesen. Ich mache mir im Moment keine Sorgen, dass die Debatte einfach abstirbt. Dafür ist das Engagement von Menschen in aller Welt, etwas zu tun, um ihre Privatsphäre zu beschützen, viel zu groß. Ich denke, diese Reformbewegungen, die gesetzlichen Bemühungen, der kommerzielle Druck und die Bereitschaft Einzelner, Verschlüsselung zu benutzen, werden Überwachung in Zukunft zu einer viel schwereren Aufgabe machen.
Ja, und auch wenn ein lauter gesellschaftsweiter Aufschrei und Protest gegen die Überwachung ein Jahr nach Snowden noch nicht so richtig sichtbar zu sein scheint, wird die Diskussion über die Überwachung unser Leben auch in Zukunft bestimmen, glaubt zumindest der Journalist Glenn Greenwald.
Im weiteren Gesprächsverlauf ging es auch noch detaillierter um die Strategie hinter der stückweisen Veröffentlichung, journalistische Verantwortung und den Vorwurf, Greenwald würde persönlichen Vorteil aus den Snowden-Leaks ziehen. Das komplette Interview in englischer Sprache haben wir auf breitband.deutschlandradio.kultur.de für Sie bereitgestellt. We took the train back home into the night. We checked our phones against the city lights. I laid my head upon your shoulder. I wished it would never be over. And there's something to be said for the warmth that's in your bed and the flowers in your head. I'll let them grow. I'll let them grow. A star in space, you're glowing. You drank in a cigarette
and hit me over the head. We are the part-time wolves, you said. We are the part-time wolves, you said. And there's something to be seen in the niceness in between and the kisses behind the scenes. Tell me when you're done exploding, like a star in space you're glowing. You drank in a cigarette and hit me over the head. Tall reflections of buildings rose. I took the window and pressed it against my nose. You bared your fangs and you gave me a kiss. The train departed down into the mist. And there's something to be heard for those wings on your broken bird and the end of those 3 words. I'll say it first. Tell me when you're done exploding, like a star in space you're going. You drank in a cigarette and hit me over the head. We are the part-time wolves, you said. We are the part-time wolves, you said.
Part-time Wolves von Kizzy Lotus. Und das ist auch fast schon alles, was wir von der Künstlerin wissen. Die geht nämlich sehr sparsam mit Informationen über sich um.
Genau, das Einzige, was wir nämlich noch wissen, ist, dass bei diesem Track noch David Hyde mitgeholfen hat und dass es noch ein paar andere verträumte Songs auf ihrem Soundcloud-Profil gibt.
Breitband. Besprechung.
Möglicherweise war ihm der Druck aus der Öffentlichkeit doch ein kleines bisschen zu groß. Generalbundesanwalt Harald Ranger jedenfalls hat seine Meinung geändert und will jetzt doch in Sachen NSA-Überwachung ermitteln. Allerdings nur, was das Handy von Angela Merkel betrifft. Die restlichen 80 Millionen Bundesbürger sind anscheinend nicht so wichtig.
Ja, aber trotz dieser Entscheidung beklagen sowohl der Generalbundesanwalt als auch der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag, Patrick Sensburg, dass ihnen die Originaldokumente von der NSA fehlen. Denn bei den Snowden-Dokumenten, die vor einem Jahr erstmals veröffentlicht wurden, wisse man ja nicht, ob die überhaupt echt sind.
Das klingt so ein bisschen danach, als würden Teile der Politik und der Justiz meinen, die NSA-Präsentation, die Edward Snowden veröffentlicht hat, seien irgendwie eine Fälschung. Stellt sich die große Frage, kann man hier sicher gehen und wenn ja, wie?
Genau, diese Frage reichen wir weiter an unseren IT-Spezialisten Peter Welchering. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Fake oder Original, Herr Welchering? Woher wissen wir, dass die Snowden-Dokumente echt sind?
Also das kann man nun wirklich durch sogenannte IT-forensische Analysen sehr schnell rausbekommen. Das geht nicht nur mit Papier, das geht auch mit PDFs oder mit Mail. Und allein die forensischen Untersuchungen, die die Kollegen vom Guardian vor einem Jahr eben haben machen lassen, die reichen nach wirklich gründlicher Prüfung aus, dass ich sagen würde, das sind Originaldokumente, da sprechen alle Indizien dafür. Und es spricht wirklich natürlich auch nichts dagegen, noch weitere tiefergehende forensische Untersuchungen zu machen. Aber was der Guardian gemacht hat, reicht erstmal schon aus, um zu sagen, veröffentlichen und gucken, was die NSA dazu sagt. Und bisher hat sie nicht dementiert.
Aber was genau haben denn die Guardian-Forensiker da untersucht? Was, kann man das kurz erklären?
Ja, die hatten als Ausgangsmaterial tatsächlich auch die PDFs vorliegen, die Snowden hatte. Und der erste Schritt war, dass die einfach abgeglichen haben, welche Metadaten haben wir denn. Das kann man schon allein durch den Aufruf der PDFs mit Adobe Acrobat machen. Also zum Beispiel ist ein Autor angegeben. Und wenn ein Autor angegeben war, der so eine Präsentation erstellt hat, dann haben sie den verglichen etwa mit NSA-Telefonlisten. Die hatten die von früheren Whistleblowern und haben nachgeguckt, ist dieser Autor eigentlich Mitarbeiter bei der NSA? Ist also der auf einer dieser Listen in irgendeiner Weise, tatsächlich taucht er da auf oder ist er uns bekannt als NSA-Mitarbeiter? Mitarbeiter. Und wenn er bekannt war, war das ein Indiz dafür, könnte aus NSA-Kreisen stammen. Dann haben die sich angeschaut, wann ist denn diese Präsentation, dieses PDF erstellt worden? Stimmt das Erstellungsdatum überein mit den Daten, zu denen die NSA-Projekte, die Überwachungsprojekte, auch nach den eigenen NSA-Unterlagen erstellt wurden? Und auch hinsichtlich der weiteren Bearbeitungen, die jede Bearbeitung ist ja nochmal dann in diesen Metadaten verzeichnet. Da haben die dann gefragt, hat sich da irgendwas getan beispielsweise? Sind da noch weitere Projekte dazugekommen? Ist das Projekt verändert worden? Und da auch hier Übereinstimmungen waren, war auch das ein weiterer Indiz. Und dann gab es einen zweiten Schritt. Da haben sie einfach diese NSA-Präsentationen mit anderen bekannten NSA-Präsentationen verglichen. Es gibt ja wirklich massenhaft NSA-Präsentationen. Bis zum Jahr 2013 sind NSA-Wissenschaftler und Vertreter ja regelmäßig auf wissenschaftlichen Konferenzen, auf Tagungen der Internet Engineering Task Force aufgetreten, haben auch Vorträge gehalten und da haben die natürlich auch Präsentationen gelassen. Ne? Und diese Präsentationen, die kann man also vergleichen mit den Snowden-Dokumenten und da hat sich dann ergeben, im Stil, in der grafischen Gestaltung, in der technischen Wortwahl, da stimmen die überein. Ja, und der Guardian, der hat sich eben dann mit diesen Indizien zufrieden gegeben und wenn die Bundesanwaltschaft das nicht will, dann kann sie weitere Analysen machen lassen.
Ja, aber was könnte denn Generalbundesanwalt Range noch von den Forensikern des BKA untersuchen lassen, um die Frage zu klären, ob die Dokumente nun wirklich, wirklich, wirklich echt sind?
Also ganz spannend wäre es, mit der Dokumentenstruktur zu arbeiten. Welche Logos sind verwendet worden? Wie ist die Dokumentenstruktur bitgenau aufgebaut worden? Sind das Originallogos? Von welchem Server wurden die PDFs mit welcher IP-Adresse heruntergeladen? Mit welcher Software sind die erstellt und bearbeitet worden? Entspricht diese Software etwa den Versionen, die bei der NSA auch im Einsatz sind? Und das kann man eben alles machen. Allerdings, das kann man nicht mehr mit den Bordmitteln machen, mit denen die Guardian-Forensiker gearbeitet haben, also mit Adobe Acrobat und solchen Geschichten. Da braucht man dann Forensiker, wie beispielsweise Thomas Glö in Dresden, das ist einer der ganz anerkannten Forensiker in Deutschland und die haben gesagt, ja, wir trauen uns zu, mit unserer Software können wir das prüfen und die Echtheit oder Falschheit mit starken Indizien belegen.
Letztendlich sind es aber alles digitale Daten. Gibt es da wirklich eine hundertprozentige Sicherheit oder muss man dann sagen zum Schluss, okay, es sind Indizien und vielleicht auch harte Indizien, aber reicht das wirklich, dass es ein Originaldokument sein kann?
Wie immer im Digitalen gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, aber hier gibt es wirklich harte Indizien und Indizien, die auch gerichtsfest sind, die würden auch vor Gericht gelten und da könnte man sagen, die Indizien weisen im Augenblick wirklich alle in die Richtung, sie sind echt.
Wie würden Sie es dann aber einordnen, dass Patrick Sensburg zum Beispiel vom NSA-Untersuchungsausschuss die Echtheit der Dokumente bezweifelt?
Ja, entweder weiß er nicht, wie man diese PDFs überprüfen kann. Das würde bei Politikern nicht wundern. Also die meisten Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums wissen solche technischen Sachen nicht. Oder aber er will das einfach politisch unter der Decke halten und hatte sich gedacht, naja, spielen wir auf Zeit und sagen erstmal, wir wissen ja gar nicht, ob die überhaupt echt sind.
Aber kann man das wirklich sozusagen plausibel machen, dass man sagt, wir wissen das ja gar nicht? Oder muss man da wirklich eigentlich schon sagen, wenn das gemacht wird, ist das wirklich eine politische Ausrede?
Das ist erstmal eine Ausrede. Dann ist die Frage natürlich zu stellen, ist diese Ausrede getroffen worden, wenn man einfach auf Zeit spielen will? Oder wurde diese Ausrede getroffen, um das Thema ja sozusagen so ein bisschen auszuspielen und so unwichtig werden zu lassen, dass man da wirklich nicht weiter aufklären muss?
Was ja auch ein bisschen nach Ausrede klingt, ist, dass der Generalbundesanwalt Range sagt, ihm liegen die PDFs ja gar nicht vor. Könnte der sie sich jetzt einfach im Internet runterladen?
Der könnte die sich einfach runterladen, zum Beispiel bei der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung American Civil Liberties Union. Da liegen 250 PDFs von Snowden. Alle bisher veröffentlichten Dokumente sind da nochmal auch tatsächlich gespeichert worden. Allerdings für forensische Untersuchungen, da würde ich ihm nicht empfehlen, die da runterzuladen, weil dann könnten ja wieder Zweifel auftauchen. Da sollte er die PDFs von Snowden direkt anfordern, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er die bekommen würde.
Wobei Glenn Greenwald uns im Interview gesagt hat, dass er sie den Deutschen nicht geben würde. Also Glenn Greenwald.
Naja, der muss ja beispielsweise nicht Herrn Range diese PDFs geben. Er kann ja beispielsweise solch einem unabhängigen Gutachter wie etwa einem Thomas Glo, der in der Szene wirklich eine sehr, sehr anerkannte Figur ist, diese Unterlagen geben und der kann etwa dann etwa im Auftrag des Generalbundesanwalts prüfen, sind die echt oder nicht echt. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass Glenn Greenwald sagen würde, solchen Leuten geben wir den nicht. Dass er die natürlich nicht den deutschen Sicherheitsbehörden direkt geben will, das kann ich nachvollziehen. Aber ein Gutachter dazwischen zu schalten, ist ja eigentlich eine übliche Geschichte in solchen Fällen.
Eine spannende Idee. Vielleicht wird sich ja Generalbundesanwalt Range darauf einlassen. Wie echt sind die von Edward Snowden vor einem Jahr geleakten NSA-Dokumente? Wie man das herausfinden könnte, darüber haben wir gerade mit unserem Kollegen und IT-Experten Peter Welchering gesprochen.
We'll be right back.
The Dials aus Kanada waren das mit dem Stück Nature and Organization. Gitarrenmusik, die so ein bisschen an britische Indie-Früh-80er-Bands erinnert, finde ich.
Ja, und vielleicht im Google-Zeitalter auch nicht so clever, sich genauso zu nennen wie eine bereits bekannte Band aus der UK. Das kann möglicherweise zu Verwechslung führen.
Breitband. Netzkultur.
Und wir bleiben weiter bei der Überwachung, denn in Berlin fand am Donnerstag die Magical Secrecy Tour statt. Das war eine Bustour, die zu Überwachungsorten in und um die Hauptstadt führte.
Veranstalter, Reiseführer quasi war das Medienkunstfestival Transmediale. Die Organisatoren sehen nämlich Berlin weltweit als eine der Städte, in denen am meisten das Überwachungsthema diskutiert wird.
Ja, und einmal der Geschichte wegen, aber auch, weil sich Snowden-Vertraute wie Jacob Applebaum oder Laura Poitras hier niedergelassen haben. Die saßen zwar nicht im Bus, aber dafür Aktivisten, Forscher und jede Menge Künstler.
Und mit dabei unser Kollege Moritz Metz, der schon immer gerne auf Klassenfahrten gegangen ist. Und er fand auch, das ist ein bisschen wie eine Klassenfahrt, aber mit ernstem Hintergrund.
Eine Bustour, die ist lustig. Zumindest beim Besteigen unseres weißen, klimatisierten 63-Sitzer-Reisebus erinnert vieles an eine Klassenfahrt. Die selbstgeschmierten Pausenbrote, das vom Busfahrer präferierte Hitradio, das Herumalbern und dass die coolen Kids ganz hinten sitzen. Vorne begrüßt uns Christopher Gansing, sonst Leiter des Medienkunstfestivals Transmediale.
So, I'm Christopher Gansing, your I'm reluctant to say tour guide, but I'm more like the moderator who will bring you in. You're all our guides in a way.
Jeder der Passagiere soll also selbst ein Tourguide sein. Eine ehemalige MI5-Agentin und Whistleblowerin ist dabei, Netzpolitik-Blogger, Künstler, Vertreter der führenden Feuilletons. Erste Haltestelle, das alte Stasi-Hauptquartier. Die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik heißt Dagmar Höwestedt. Nach einem Vortrag über die Stasi-Überwachungsmethoden führt sie durch die monströsen Archive.
Das ist in einer von unseren 10 oder 12 Magazinräumen, in denen quasi die Stasi-Unterlagen lagern. Es gibt 16 Grad, kühle, große Regale, ein so ein langes Regal, passen 5000 Kilo Papier drauf und davon gibt es irgendwie, ich glaube mal so 100 in einem dieser Räume.
Ein bedrückender Ort, auch für die anderen Tourteilnehmer.
Staubig, schwer, bleiernde Atmosphäre.
Das war so ein ganz modriger Geruch nach Papier. Und ich denke mir, heutzutage wird man wahrscheinlich gar nicht mehr das Papier riechen. Heute wird man dann vielleicht irgendwie so Server riechen.
Die Digitalisierung macht manches einfacher für Whistleblower. Einen Snowden hätte es bei der Stasi nicht geben können. Allein der Papierberge wegen, die er aus der Stasi-Festung hätte herausschmuggeln und dann in zensierten Medien verbreiten müssen. Zurück im Bus ist jetzt Drive-by-Sightseeing angesagt. Die Künstlerin Michelle Terrain hat eine Antenne installiert, die die Funksignale von analogen Überwachungskameras im öffentlichen Raum auffangen soll. Meistens zeigen die Bordbildschirme jedoch nur Rauschen. Moderne Kameras funken digital. Wir rollen vorbei am Inkognito-Lobbybüro von Google unter den Linden, vorbei an der Baustelle des neuen Hauptquartiers des Bundesnachrichtendienstes in Berlin mit. Das teuerste Bauwerk der Bundesrepublik Deutschland seit deren Gründung ist fast doppelt so groß wie das der ehemaligen Stasi-Zentrale. Hier werden etwa 4000 Geheimdienstler arbeiten. Zur US-Botschaft direkt neben dem Brandenburger Tor, auf dessen Dach versteckte NSA-Antennen die Handys im Regierungsviertel überwachen, ist heute die Zufahrt blockiert. Während sich der Bus durch den dichten Berliner Verkehr schiebt, diskutieren einzelne Passagiere übers Mikrofon. Wieso verletzt man andere, wenn man behauptet, man habe nichts zu verbergen? Warum ziehen so viele Aktivisten und Whistleblower nach Berlin, möglicherweise der neuen Weltzentrale des Datenschutzes? Nach einer knappen Stunde im Stau sind wir an der Stadtgrenze angekommen, am Westberliner Teufelsberg.
Nigel Dunkley, our guide.
Der Ex-Agent Nigel Dunkley geleitet uns Busreisende beim Fußweg auf die höchste Erhebung der Hauptstadt.
We're in the former British sector. I was in intelligence. And so we could listen in as a Klassenfinder to what they were saying.
Ironie der Geschichte. Auf dem 120-Meter-Gipfel empfängt uns eine Band, verkleidet als russische Agenten. Dabei waren es die Briten und Amerikaner, die auf dem Teufelsberg bis 1992 eine Field Station betrieben, eine massive Abhörstation inmitten der DDR. Bis zu 1500 Mitarbeiter überwachten hier einen Radius von 350 Kilometern. Heute ist das baufällige Areal ein Mekka für Graffiti-Sprayer, besonders das Antennenhaus.
So
So, wir laufen die Treppen hoch und landen jetzt auf einer Terrasse. Und plötzlich erstreckt sich der Blick über den Grunewald und diese riesigen Kugeln.
In einer dieser Kugeln empfängt der Klangkünstler Jan-Peter Sonntag Langwellensignale und verwandelt sie in eigentümliche Klangwelten. Am Rande frage ich den britischen Ex-Agenten Dunkley, wer hat hier gearbeitet?
Eine Mischung aus Techniker, Leute, die Dolmetscher waren und Leute, die dann die ganze Intelligence Information bewertet haben. Es war busy, busy, rund um die Uhr bis zu dem bitteren Ende.
Vielleicht ist das Ende der Teufelsberg-Überwachung gar nicht so bitter. Bei der Rückfahrt ins Zentrum kommt ein Bustheaterstück um das Kanzlerinnen-Handy zur Aufführung, aber spätestens nach einem Debattenzwischenstopp im Hackerspace Seabase sinkt die Anzahl und Aufmerksamkeit der verbleibenden Tourteilnehmer. Was blieb hängen von der Busreise?
Ja, Überwachung ist dauernd, Überwachung ist durchgängig, aber Überwachung ist wahrscheinlich so das Wesen des Staates. Kann man wahrscheinlich auch von den Regimen abkoppeln. Die Frage ist eben, wie eine Demokratie letztlich sich dem beugt, dem Überwachungsdrang des Staates.
Das war Moritz Metz, nicht den wir zuletzt gehört haben, aber der Beitrag war von Moritz Metz über die Magical Secrecy Tour in Berlin.
Und von Berlin gehen wir jetzt nach Illinois zum Midwest Collective. Von dort kommt BIMO. Schöne, entspannte Elektronikawellen aus dem Future Garage Kosmos zum, Achtung, Eintauchen. Und deswegen heißt der Track auch Drowning.
Band, Medien und Meinungen.
präsentiert und vorgestellt heute von Theresa Sickert. Hallo.
Hallo.
Der Internetvordinger Jaron Lanier erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, aber diese Auszeichnung sorgte für viel Unverständnis und Diskussion in dieser Woche.
Denn Lanier gilt als Begründer der virtuellen Realität, hat sich aber in den letzten Jahren vor allem als Kritiker von Netzideen hervorgetan, was interessant ist, aber weder das eine noch das andere passt so richtig zur eigentlichen Intention des Preises.
Mit dem eigentlich Wissenschaftler, Autoren und Künstler ausgezeichnet werden, die mit ihrer Arbeit zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben.
Ja, offenbar aber gefallen die Ansichten von Lanier, der zum Beispiel Bücher wie You Are Not a Gadget geschrieben hat, dem deutschen Buchhandel ganz gut, wenn man sich mal die Begründung anschaut, Therese.
Ja, in der Begründung für Lanier heißt es, er hätte erkannt, welche Risiken die digitale Welt für die freie Lebensgestaltung eines jeden Menschen mit sich bringt. Heinrich Riedmüller vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels fasst es so zusammen.
Wir lernen von ihm, dass wir vorsichtiger sein sollen, dass wir wachsam sein sollen, dass wir aufpassen müssen, wenn wir digital unterwegs sind, dass wir nicht zu viel Spuren hinterlassen und dass wir einfach kritisch das Internet sehen.
Das klingt vorwärtsgewandt, ist es bei genauem Betrachten aber nicht, denn Lanier ist vom Internetbefürworter zum Internetskeptiker geworden. Er glaubt nicht mehr an den Grundgedanken des Internets, dass durch eine offene Community Kreativität und Innovation entstehen können. Diese Utopie des Netzes hätte kreative Branchen wie die des Films oder der Musik in die Krise geführt. Jaron Lanier glaubt, eine Wende in dieser Entwicklung kann nur durch einzelne starke Individuen hervorgerufen werden. Das ist eine Sichtweise, die dem Buchhandel natürlich gefällt und sie zeigt in meinen Augen die Rückwärtsgewandtheit der Branche. Nach dem Motto, lass das besser wieder uns, die Profis machen, wir haben keine Lust auf neue Ideen. Die Medien sind sich auch uneins über den Preis für den Internetphilosophen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, Lanier werde fälschlich als Internetzyniker bezeichnet. Vielmehr sei er jemand, der sich kritisch mit dem Heilsversprechen des Internets auseinandersetzt. Andere Medien, wie zum Beispiel Spiegel Online, verstehen Lanier als einen Kulturpessimisten und den Preis als ein falsches Signal an die digitale Entwicklung.
So, da gibt es ja eine andere Firma, die die digitale Entwicklung nicht ganz so lange verschlafen hat, Facebook.
Ja, Facebook war wieder auf Shoppingtour und hat das finnische Unternehmen Pride gekauft. Bei Pride können Nutzer Datenpakete für ihr Smartphone kaufen, die dann nur für eine bestimmte App verwendet werden. Ein schlauer Schachzug von Facebook, denn ab einem bestimmten Datenvolumen wird die mobile Datengeschwindigkeit gedrosselt und mit Pride können dann Nutzer zusätzliche Datenpakete kaufen, sodass Facebook immer noch reibungslos läuft, auch wenn der Rest des Internets praktisch nicht mehr funktionstüchtig ist. Kleinere Internetunternehmen können sich solche Kooperationen aber nicht leisten und müssten befürchten, auf lange Sicht vom Markt verdrängt zu werden.
Keine Angst vor Verdrängung braucht dagegen das Computerspiel Tetris zu haben. Das hat in dieser Woche seinen 30. Geburtstag gefeiert. Für den Erfinder gab es allerdings nicht so viel zu feiern.
Ja, in den 80ern entwickelte Alexei Paschitnov das Spiel an der Moskauer Akademie der Wissenschaften und Tetris fand zwar direkt großen Anklang in der Moskauer Computer-Community, doch weil das Spiel an der Kommunistischen Akademie entstanden war, gehörte es automatisch dem russischen Staat. Und der vertrieb folglich auch das Spiel und Paschitnov verdiente keinen einzigen Cent daran. Auch der Westen wurde schnell auf Tetris aufmerksam und Nintendo sicherte sich dann 1989 die Rechte an dem Spiel zur Markteinführung des Game Boys, der ja auch gerade Jubiläum hatte. Wäre Alexei Paschitnov nicht in Russland, sondern im Westen geboren, hätte er sich wahrscheinlich mit Tetris ein Vermögen verdient. Immerhin, seit 1996 erhält Paschitnov zumindest einen Teil des Erlöses aus dem Spiel, seitdem nämlich die ursprünglich vergebenen Rechte ausgelaufen sind. Heute lebt er in den USA und arbeitet tatsächlich immer noch als Game Designer. Ein so großer Wurf wie mit Tetris ist ihm aber leider nicht mehr gelungen. Unglücklich ist Paschitnov aber trotzdem nicht. Er ist nämlich sehr, sehr stolz, dass alle Welt heute dieses wunderbare kleine Spiel immer noch spielt.
Ja, und wir gratulieren.
In der Tat, zum 30. Geburtstag. Klicken genau. Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Dort können Sie zwar das Spiel nicht selber spielen, aber finden alle Links zu den Medienmeinungen aus der heutigen Sendung und auch alle anderen Informationen. Vielen Dank, Theresa Sickert.
Gerne.
Und dann natürlich die Frage aufs Exempel, genau. Frau Linz.
Es ist jetzt der Moment
Sie
gekommen.
Sie und Tetris?
Genau. Es ist der Moment gekommen, wo ich dir sagen darf, dass es das einzige Computerspiel ist, was ich wirklich gespielt habe. Richtig wow. Lange und oft und viel.
Ist dir das eigentlich peinlich?
Ich weiß noch nicht so genau, vielleicht, keine Ahnung.
Nee, muss es nämlich gar nicht, weil damit hast du alles richtig gemacht, weil meiner Überzeugung nach Tetris immer noch das Computerspiel ist. Ja. Also wenn man jemals in seinem Leben ein Computerspiel spielt, dann sollte es Tetris sein und es sollte auch die Originalversion vom Gameboy sein, weil das immer noch die beste ist und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Wer es noch nicht gemacht hat, der sollte es auf jeden Fall nachholen.
Hast du es getan, logischerweise, sonst würdest du
natürlich
nicht darüber reden. Ja, klar.
Am liebsten mit einem anderen Gameboy über das Linkkabel zusammen verbunden gegen jemand anderen spielen. Es ist großartig. weltverändernd.
Okay, vielleicht jetzt nach der Sendung, wir müssen Schluss machen, nämlich. Es gibt hier noch eine Musik und zwar von Laundry Leak. Markus.
Dahinter verbirgt sich das Projekt einer jungen Frau aus New York, die gern mit Echos und sonstigen Verschleifungen arbeitet, sodass die Songs fast schon auseinanderzufallen drohen, andererseits aber gerade noch das Gleichgewicht halten. Dieses Stück, was wir jetzt hören, heißt Natural und wir sind Markus Richter
und Vera Lenz und wir wünschen frohe Pfingsten.
Tschüss.
Tschüss.